Der literarische Zeitvertreib.
Das Thema ist heute aus Wissenschaft und Technik. Der inoffiziell amtierende Schachweltmeister hört auf den seltsamen Namen Deep Blue. Dass ein Computer dieses Namens den offiziellen Weltmeister besiegen konnte, hatte die Ursache menschliches Versagen. Denn weder ist es bis dato gelungen, menschliche Intelligenz oder Intuition maschinell auch nur ansatzweise zu erzeugen, noch gibt es bisher Computer, deren Kapazität ausreichen würde, das Schachspiel in allen seinen Zugvariationen auszurechnen. In beiden Richtungen wird mit Hochdruck geforscht, obwohl es doch angesichts der Entwicklung der Speicherkapazitäten und Rechengeschwindigkeiten absehbar ist, dass der mathematische Weg vor dem der künstlichen Intelligenz das Rennen machen wird. Der Informatikbranche rufe ich deshalb zu: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schon bald wirst du das Schachspiel ausgerechnet und somit entzaubert haben. Auf jede Eröffnung wirst du dann die richtige Antwort wissen. Du brauchst deshalb aber kein schlechtes Gewissen zu haben, denn wir werden auch weiterhin spannende Partien erleben können, aber eben nur dann, wenn wir auf die Mitwirkung deiner Geräte verzichten werden. Ein Riesenabsatzmarkt der Zukunft werden Schachcomputer also nicht. Deine Forschungsinvestitionen sind in den Sand gesetzt. Aber das hättest du dir auch vorher ausrechnen können.
Der literarische Zeitvertreib.
Der Traum von der Unsterblichkeit. Odyssee 3000, Gero von Böhm berichtet, war eine fünfteilige Serie des ZDF betitelt, in der die Odyssee dargestellt wurde, auf der sich verschiedene Zweige von Wissenschaft und Forschung im Jahr 1997 befanden. Während sich sonst überall noch um die Silvesterkarten für das Jahr 2000 geschlagen wird, ist dieses Datum in Wissenschaftskreisen schon völlig out. Jahreszahlen unter 3000 locken dort keinen Forscher mehr hinter seinem Embryonenkühlschrank hervor. Im Blick nach hinten äußert sich dieselbe Maßlosigkeit darin, dass Wissenschaft und Forschung ihre Arbeit damit legitimieren zu können glauben, dass sie auf deren lange Tradition verweisen, zurück bis in die Zeiten, die unser eins als vorvernünftige und Mega-Out bezeichnen würde. Das war in der letzten Folge von Odyssee 3000 über den Traum von der Unsterblichkeit auch nicht anders. Von Böhm seine ausführliche historische Einleitung hätte fast den Eindruck entstehen lassen können, die Suche und Forschung nach der Unsterblichkeit sei eine menschliche Konstante aller Zeiten und Kulturen und nicht ein Minderheitenphänomen von durchgeknallten Forschern, die in seriösen und der Allgemeinheit nützlichen Bereichen keine Anstellung mehr finden. Der Traum von der Unsterblichkeit mag auch bei Abergläubischen und bei größenwahnsinnigen Herrschern gelegentlich vorkommen, kann aber schon deshalb keine menschliche Konstante sein, weil zum Beispiel ich noch nie von Unsterblichkeit geträumt habe und viele meiner Bekannten übrigens auch nicht. Es war aber trotzdem interessant zu erfahren, dass es in den USA tatsächlich schon möglich ist, Unsterblichkeit zu kaufen. $120.000 kostet ein Platz und das Verfahren hat nur den Nachteil, dass diese Art von Unsterblichkeit nur in totem Zustand erträglich ist, weil die Patienten dabei in flüssigem Stickstoff eingefroren werden. Dies geschehe aber nicht in Kühlschränken, wie der Institutsleiter in der Reportage versicherte. Das klänge auch pietätlos, sondern es handele sich eher um Thermoskannen, in denen jeweils 4 Personen Platz fänden. Der Institutsleiter ist davon überzeugt oder machte glaubhaft den Eindruck, dass er das Verfahren für die Zwischenzeit, bis das Problem mit der Unsterblichkeit gelöst sein wird, wie er es ausdrückte, ansieht als eine vernünftige Möglichkeit, länger und besser zu leben. 28 Patienten wurden allein in seinem Institut schon überredet und immer mehr Menschen würden sich einfrieren lassen wollen. Da finde ich es sehr lobenswert, dass es auch eine erschwingliche Variante für weniger betuchte Kreise gibt, in der zum Preis von nur $50.000 pro Kopf nur der Kopf eingefroren wird. Bei den Beträgen handelt es sich nicht um Daueraufträge, sondern um einmalige Zahlungen. Das bedeutet, dass diese Institute entweder nach dem Schneeballprinzip arbeiten und nach einer gewissen Zeitspanne mit neu eingegangenen Zahlungen die Miete beglichen wird, oder, was wahrscheinlicher ist, dass zu einem vertraglich festgelegten Zeitpunkt, wenn bis dahin nicht die Unsterblichkeit entdeckt ist, die Thermoskannen ausgeleert werden, um Platz für neue Patienten zu schaffen. Gewiss eine eklige Angelegenheit. Aber damit es nicht so weit kommt, sind die Forscher nach der Unsterblichkeit für Köpfe und ganze Körper mit Hochdruck an der Arbeit. Einige durften in von Böhm seinen Film ihre Arbeit vorstellen. Siegfried Hecchini, der gerne klassische Musik bei der Arbeit hört, ist es schon gelungen, mit Genmanipulationen Würmer Methusalems von 2-, 3-, ja 5-facher Lebensdauer zu schaffen. Er ist ein Banause, denn nach errungenen Erfolgen belohnt er sich mit Bildern alter Meister aus dem Internet. Michael Fossel verweist auf jene Würmer und die eigenen Erfolge mit geklonten Fruchtfliegen und sieht seine Verantwortung darin, weiterzumachen, denn die Erfahrung lehre, was mit Würmern und Fruchtfliegen möglich sei, werde sicher einmal auch mit uns getan. Immerhin ist er der Einzige im Film, der offen zugibt, dass es in der Forschung um das Verlängern des Lebens geht oder um das Verdoppeln von Lebewesen, dass aber die Eingefrorenen geleimt wurden, weil, wie er sagt, sicher niemals ein Mensch unsterblich gemacht werden kann. Diese simple Erkenntnis ist noch nicht zu Professor Wuthering Wright durchgedrungen, der auf seiner Suche nach einem Unsterblichkeitsenzym auf die Telomere gestoßen ist. Telomere sind die Endabschnitte der Chromosomen, die die Zellteilung steuern. Wright hat entdeckt, dass sie bei jenen 24 Menschen auf der Welt, die an Vergreisung im Kindheitsalter leiden, kürzer sind und, wenn sie zu lang sind, zu übermäßiger Zellteilung, also zu Krebs, führen. Professor Wuthering Wright hat sogar ein Lied über die Telomere geschrieben, das er im Film vortragen durfte. Er trägt gerne Holzfällerhemden und hat seinen Country-Song über Telomere gesungen. Das wäre schon gruselig genug gewesen, aber anschließend geriet er im Film auch noch ins Schwärmen darüber, wie er in Zukunft an unseren Telomeren herumspielen würde. Es würde eine spannende Gratwanderung werden, wenn er die Telomere daran hinderte, im Laufe des Lebens immer kürzer zu werden, um so unseren Alterungsprozess zu verlangsamen, damit aber erwiesenermaßen Krebs auslöste, was der Holzfäller zu korrigieren gedächte, indem er nun doch ein Stück Telomer abhacken würde, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Hü und hott und in jeder einzelnen Zelle. Schöne Aussichten für die Eingefrorenen. Überhaupt hatten alle in von Böhm seinen Film vorgestellten Forscher eine seltsame Macke, die es unverantwortlich erscheinen lässt, sie solch potenziell folgenschwere Arbeiten durchführen zu lassen, da sie zuverlässige Ergebnisse geradezu ausschließt. Alle arbeiten in bunt ausgeleuchteten Labors. Das sieht zwar im Film, vor allem in den Interviews, hübsch aus, aber wenn es um meine Telomere geht, würde ich trotzdem eine nüchtern sachliche, kalte, weiße Beleuchtung bei der Operation vorziehen. Und ich möchte doch bitten, sie nicht von Leuten durchführen zu lassen, die dabei von Unsterblichkeit träumen. Denn Träume von Unsterblichkeit gehören nicht in OPs und Labore. Sie gehören in die Thermoskannen.
Der literarische Zeitvertreib.
In den Nürnberger Nachrichten war zu lesen: Die deutsche Automobilindustrie kann ihre Zusage an Bundeskanzler Helmut Kohl, bis 2005 den CO2-Ausstoß im Straßenverkehr um 25% zu senken, nicht einhalten. Allein die vielen Staus mit einem zusätzlichen Treibstoffverbrauch von jährlich 14 Milliarden Liter hätten einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Bernd Gottschalk. Nein, 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 so geht das nicht. Versprechen muss man halten. Das lernen schon die Kinder. Sollen sie doch staufreie Autos bauen. Radio LZ sendet in unregelmäßigen Abständen im Stoffwechsel auf Radio Z UKW 95,8. Die Technik dieser Ausgabe besorgten die Kalamari-Studios. Der literarische Zeitvertreib in schriftlicher Form ist erhältlich in der Bücherkiste, im Libresso, in der LGB und im Palazzo Brozzi in Nürnberg sowie in der Kofferfabrik in Fürth.